Perfektionismus, Pessimismus und Depression sehr eng miteinander verbunden sind. Also die drei Sachen gehen fast ununterscheidbar Hand in Hand.
Herzlich willkommen bei Mann kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Heute bei mir zu Gast Ralf Stumpf, ein wirklicher Vollblut-NLPler, der seit knapp 30 Jahren Modeling und NLP lebt und dies als Lehrtrainer, Coach, sein Podcast und seine Newsletter-Reihe an andere Menschen weitergibt. Er beschäftigt sich immer wieder mit unterschiedlichen Themen, hinterfragt sich selber und die Modelle und ist eine Koryphäe im Modeling. Hallo Ralf!
Hallo Marcel!
Ralf, ich bin wirklich begeisterter Fan deiner Newsletter-Reihe und lese dir immer mit voller Freude, weil es sind für mich stets neue Perspektiven. Es hinterfragt oder ich hinterfrage mich dadurch auch an meinen eigenen Überzeugungen oder an ganz vielen, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Und als ich die Newsletter-Reihe zum Thema Optimisten und Pessimisten gelesen habe, bin da immer noch in den Bann gezogen, was du da geschrieben hast und dachte, das möchte ich gerne noch mit viel mehr Menschen teilen. Und daher hatte ich dich ja angeschrieben, ob wir darüber einen Podcast machen können.
Und ich habe sehr gerne Ja gesagt, weil natürlich die Begeisterung freut mich und mehr Verbreitung freut mich auch.
Super. Wie ist denn das dann? Für mich ist immer sehr wichtig, mit einer Definition zu beginnen, vor allem, was bedeutet denn oder wie definierst du Optimisten und Pessimisten?
Das ist eine spannende Frage, weil du fragst mich, wie ich sie definiere und beziehst dich auf die Newsletter-Reihe, wo ich die Optimismusstrategie von Martin Seligman vorstelle. Das sind kleine Unterschiede und ich habe mich ja auch für die Newsletter-Reihe ein bisschen damit beschäftigt, wie man Optimismus überhaupt definieren kann. Bin da halt auf sehr spannende Sachen gekommen, bis zurück zu Leibniz, der als Begründer des Optimismus in gewisser Weise gilt, weil er dachte, die Welt ist die beste aller möglichen. Und für mich war eigentlich das Spannende, am Ende zu entdecken, ich kam bei Milton Erickson raus und dem Utilisieren, weil ich glaube, das ist letztendlich gerade aus der NLP-Perspektive eigentlich die schönste Definition von Optimismus, einfach zu sagen, es ist gut. Genauso wie es ist, ist es gut. Genauso ist es richtig. Und das ist für mich auch der Inbegriff von dem, was Milton Erickson gemacht hat. Du bist mit irgendwelchen verrückten Sachen zu ihm hingegangen und er hat irgendwie den Blickwinkel gefunden, dass es einfach gut ist, so wie es ist. Also nicht das Beste, aber gut. Und das ist meine Definition. Es ist gut.
In dem Newsletter hast du ja auch, wie man es definiert, beschrieben, da fand ich so super interessant, dass Optimismus oder das Beste ausdrückt, also vom Wörtlichen abgeleitet, vom Lateinischen. Für mich ist immer das Beste tatsächlich dieser Perfektionismus, wie du auch geschrieben hast. Da fand ich es jetzt so spannend, ja, wie unterscheide ich dann wirklich Optimismus und Perfektionismus, also auch im Alltag?
Das ist sehr spannend, weil Perfektionismus ist eine Strategie, wo die meisten vermutlich wissen, dass sie damit nicht wirklich glücklich werden. Also Perfektionismus wünscht man sich manchmal im Leben. Also zum Beispiel, wenn ich auf dem OP-Tisch liege und ich habe eine Gehirn-OP, dann wäre es nicht verkehrt, wenn der Chirurg wirklich Perfektionist wäre und nicht so Pi mal Daumen, ja, klappt schon irgendwie. Oder weiß ich nicht, die Steuerungsmannschaft von einem Atomkraftwerk, die darf auch gerne perfektionistisch veranlagt sein. Aber im Alltag wissen wir eigentlich alle, ist der Aufwand einfach zu groß, weil Perfektionismus heißt halt, ich will 100% Ergebnis und der Aufwand ist mir egal. Und nachdem wir in den meisten Punkten endlich sind, also wir haben halt nicht unendlich viel Zeit und unendlich viel Geld und unendlich viel Kraft und unendlich viele Mittel, muss man halt schauen, dass man mit, ich weiß, jeder Mathematiker zuckt, wenn ich das sage, aber dass man mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreicht. Im Grunde ist es das, worum es geht. Und optimieren heißt nicht, dass ich etwas perfekt machen will. Obwohl es vom Wort her, wie du schon sagst, eigentlich das Gleiche bedeutet. Also 80-20, die Pareto-Regel, ne?
Ja, war mir aber im Vorfeld tatsächlich auch nicht so bewusst, finde ich. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, aber macht natürlich viel mehr Sinn, wie du beschreibst. Also macht ja auch nicht glücklich, wenn man rein perfektionistisch unterwegs ist.
Ja, interessanterweise scheint es auch ein bisschen mit Alter zu tun zu haben, dass man einfach in Anführungszeichen in jungen Jahren will man noch manche Sachen mehr perfekt haben. Und dann kommt halt, ich glaube, es ist die Kombination, dass man im Laufe des Lebens immer mehr spannende Sachen entdeckt, wo man denkt, ach, das könnte ich auch noch, das könnte ich, ach, da wäre es auch noch schön und lass uns das auch noch machen. Das heißt, die Liste wird immer länger und die Zeit wird weniger. Also die beiden Sachen ergeben halt eine sehr, ja, wie soll ich sagen, hilfreiche Kombination dabei, sich seines Perfektionismus irgendwann zu entledigen und mit bestimmten Dingen einfach zu leben, so wie sie sind und das Gute darin zu sehen. Man ist ja so verrückt eigentlich, dass man dann in manchen Sachen plötzlich auch das Gute sieht. Ich denke mal, wir können jetzt nicht die Newsletter-Reihe voraussetzen bei den Leuten, die hier zuhören. Also können wir einige Beispiele bringen. Ist zum Beispiel, also ein Beispiel, was für mich wirklich extrem erkenntnisreich war mitzukriegen, dieses ständige Aneinander rumgenerve, was die meisten Leute machen. Also du kannst ja keine 2 Tage verbringen, ohne dass irgendwie Freunde und Bekannte, ja, mach das so und du musst an deiner Einstellung arbeiten. Also es kommen lauter so küchenpsychologische Tipps, die alle nicht helfen. Und da zu verstehen, so verrückt das klingt, dass uns das gesund hält. Also, dass diese ständige kleine Korrektur aus dem Umfeld, das ist so ein bisschen so, wie dass wir quasi dauernd Viren und Bakterien brauchen, damit unser Immunsystem gesund bleibt. Es ist halt so, dass diese ständige Nerve, wenn es wirklich wegfallen würde, würden wir innerhalb von wahrscheinlich wenigen Tagen bis Wochen ernsthaft verrückt werden. Und sowas mitzukriegen, ich war neulich unterwegs, ich lief auf der Straße und vor mir so 2 junge Frauen und die eine auch zur anderen, ja, du musst an deiner Einstellung arbeiten, du musst einfach an dich glauben. Also es kamen diese ganzen Plattitüden, wo ich einfach weiß, als Elbprä-Trainer und Coach, sorry, aber so einfach ist das nicht. Es hilft nicht, dass jemand einfach nur sagt. Aber dann dachte ich mir, das Schöne ist, weil diese Freundin die ganzen Sachen sich ständig anhört, du musst an deiner Einstellung arbeiten und so weiter und so fort, wird sie im Grunde vorbereitet dafür, dass sie es irgendwann für möglich hält, zum Coach zu gehen und dann das zu machen. Weil wenn nicht dieses ständige Hintergrundrauschen wäre, wäre der Schritt viel zu groß. Und das ist für mich Optimismus, dass ich in den Sachen, die mich eigentlich nerven, wo ich sage, ach, wäre es nicht schöner, wenn das nicht so wäre, plötzlich entdecke, boah, das ist ja für irgendwas gut.
Ist auch eine schöne Formulierung. Das heißt, also ich finde für mich tatsächlich Optimisten, die nehmen die Dinge, wie sie sind und ja, schauen, was sie draus machen, im positiven Sinne. Wie würdest du dann Pessimisten definieren im Vergleich dazu?
Naja, ich habe damals, ich habe einer meiner ersten Kontakte mit dem Thema war bei Klaus Marwitz in dem Seminar Alpha Reading. Also Klaus Marwitz ist einer von meinen wichtigsten Lehrern. Ich bedauere sehr, dass er so wenig bekannt geworden ist. Und er ist seit vielen Jahren tot. Und er hat das Seminar gegeben, Alpha Reading. Also wo es darum geht, wie man halt blitzschnell Texte durchliest. Und das Seminar war zu einem großen Teil eigentlich auch ein Antiperfektionismus-Seminar. Und da habe ich auch zum ersten Mal mit diesen Themen Kontakt bekommen. Und Klaus Marwitz meinte immer, dass Perfektionismus, Pessimismus und Depression sehr eng miteinander verbunden sind. Also die drei Sachen gehen fast ununterscheidbar Hand in Hand. Und es war halt in seinem Seminar auch sehr wichtig, weil ich sag mal so rum, wenn du normalerweise ein Buch liest, und du liest es wirklich gründlich durch Seite für Seite, weißt du hinterher vielleicht 3, 4, 5%, was da drin steht. Also wenn du ein 1000 Seiten Buch liest und ich bitte dich, schreib hinterher alles auf, was du weißt, da kommen keine 1000 Seiten raus, da kommen vielleicht 50 Seiten raus. Das heißt, man weiß eh nur den kleinsten Teil. Hat aber das Gefühl, ich habe das Buch komplett gelesen. Wenn du Alpha Reading machst, lernst du, dass du in Rekordzeit, also quasi innerhalb von wenigen Minuten, die gleichen 5% aus dem Buch rausliest, aber du spürst, dass du 95% nicht weißt von dem, was da drin steht. Das heißt, die Wissensmenge, die du rausnimmst, ist genau die gleiche wie vorher, aber das Bewusstsein für den Rest ist da. Und daran zerbrechen so viele Leute, weil deren Idee ist wirklich, ja, also wenn ich schnell lese, dann möchte ich auch wirklich also wirklich alles, was da drin steht, jedes Wort, ich möchte über dieses 1000 Seiten Buch hinterher 1000 Seiten schreiben können. Und die werden wahnsinnig. Und drum war das halt so ein Thema für ihn, daran zu, wofür brauchst du das? Was soll das? Wieso willst du die 1000 Seiten komplett wissen? Das würde doch, ich meine, warum nicht die 5%, die wichtig sind, und die 95% Styroporkügelchen lässt du weg? Und das ist für mich auch so ein Beispiel dafür, was das ist, Perfektionismus. Die Leute wollen alles, und es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Warum sollten sie alles, also wo wäre der Nutzen, wenn du alles, es ist doch, eigentlich ist es viel besser, die 5% aus dem Buch rauszulesen, die ich jetzt wirklich brauche, als 100%.
Und nachher eh rauskommen. Also selbst wenn ich alles durchlese.
Genau, er hat dann mit uns ein Spiel gespielt, er hat dann gesagt, er hat jetzt einen internationalen Experten mitgebracht und der würde uns jetzt Antwort geben und der Experte wäre sehr teuer, nimmt 1.000 Euro die Stunde und dann setzt er ein Buch auf den Stuhl und meinte, wir könnten diesen Experten jetzt alles fragen, was sie wissen wollen. Und dann guckten wir alle komisch und dann meinte er, die meisten Leute gehen jetzt ran, dass sie zu dem Experten sagen, na erzählen Sie mal. Und dann sagt der Experte, ja was denn? Ja alles, von Anfang an. Und da meinte Klaus Marwitz, wenn du dem 1.000 Euro die Stunde zahlst, wirst du mit Sicherheit bessere Fragen stellen und ganz genau wissen, was du willst. Und das ist, Perfektionismus ist, ich will alles. Mhm. Und das ist natürlich, es ist klar, dass das ins Chaos führt. Also das wird nichts. Mhm.
Und du hast es gerade gesagt, Pessimismus beziehungsweise Perfektionismus, Pessimismus und wie war es,
Depression, ja.
Depressionen hängen manchmal stark zusammen. Inwiefern hängen die oft zusammen oder in welchen Bereichen?
Das kann ich ja gar nicht so genau sagen. Das ist, wie gesagt, von Klaus Marwitz. Er hat uns damals die Burns-Skala vorgestellt. Die findest du auch im Internet. Das sind bestimmte Fragen, die kann man selber beantworten. Und da kriegt man mit, ob man eine Neigung hat zu Perfektionismus. Und das korreliert wohl ganz stark nach diesen Arbeiten von diesem Mr. Burns mit Depressionen. Und ich meine, das sind halt es sind lauter Statements und du sollst auf einer Skala von -4 bis +4 zustimmen. Und da sind natürlich Statements drin wie, wenn ich eine Sache nicht 100% kann, hat es keinen Sinn, sie überhaupt zu versuchen. Hm. Also so Statements, wo du eigentlich als normaler Mensch denkst, Gottes Willen, also wie kann man sowas denken? Aber dann gibt es doch wirklich Leute, die zögern da beim Ankreuzen, sagen, ja, eigentlich ist da schon was dran. Oder sowas wie, wenn ich mich für schlechte Leistungen bestrafe, wird mich das zu besseren Leistungen in der Zukunft führen. Also wo du mitkriegst, okay, ja, wenn du das so siehst. Und es gibt für alle diese Statements, gibt es einfach Untersuchungen, dass wirklich das komplette Gegenteil wahr ist. Aber es ist halt interessant zu sehen, wie die Leute dann zögern beim Ankreuzen. Ja, wenn ich einen Fehler mache, werden die Leute weniger von mir halten als bisher. Wenn du in der Welt lebst, dann ist 100% das Minimum. Also, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, ich glaube, Tigermama hieß das. Da hat eine chinesische Mutter, die in den USA lebt, hat beschrieben, wie sie in den USA ihre beiden Töchter versucht hat, nach chinesischem Ideal zu erziehen. Und da ist es wirklich so, eine 1 als Schulnote ist gerade gut genug.
Okay.
Und ab einer 2 machst du deinen Eltern Schande und eigentlich wäre eine 1 plus das, was man erwartet. Aber eine 1 geht noch.
Sehr erforderlich.
Genau, viel Spaß.
Ja, da kommt nicht wirklich Freude auf. Bezüglich Optimisten und Pessimisten. Im Alltag hören wir immer mal wieder von manchen Menschen, ach, ich bin halt einfach ein Pessimist. Du bist einfach ein Optimist. Das ist halt so. Wie können wir denn selber für uns feststellen, zum einen, ob wir ein Optimist oder Pessimist sind und auch, wie stellen wir das bei anderen am besten fest?
Naja, die Frage hat eine Vorannahme, die ich nicht teile, und zwar, das ist eine zweiwertige Frage. Du bist entweder oder. Ich glaube, die meisten bewegen sich im Graubereich. Also man ist halt irgendwo dazwischen, zwischen Optimist und Pessimist. Es ist tagesformabhängig, es ist themenabhängig. Also ich kann mir vorstellen, dass manch einer zum Beispiel, was seine Gesundheit betrifft, die Welt anders sieht, als was seine Finanzen betrifft. Und darum gibt es das für mich nicht, den reinrassigen Optimist und den reinrassigen Pessimist. Das sind so Mischformen. Und in dem Augenblick, wo du dir vornimmst, ich will jetzt ein 100%iger Optimist werden, bist du hier eigentlich schon wieder im Perfektionismus drin und also voll auf dem Weg zum Pessimist, weil das schaffst du sowieso nicht. Es wird manchmal Tage geben, wo du das Gefühl hast, irgendwie läuft alles schief, sowas in der Richtung. Von daher, es sind Nuancen. Es geht darum, wie kann ich die Welt etwas optimistischer sehen? Wie kann ich vielleicht anderen Leuten helfen, die Welt optimistischer zu sehen? Und genau da schließt sich jetzt der Kreis, sind halt diese drei Bausteine der Optimismusstrategie nach Martin Seligman wirklich extrem praxistauglich für einen selber und auch für andere.
Wie lauten denn die drei? Ich glaube, unsere Zuhörer kennen die drei noch nicht.
Ich muss kurz sagen, wie es dazu gekommen ist, weil Martin Seligman hat dieses Buch geschrieben. Im Deutschen hat es den wunderschönen Titel Pessimisten küsst man nicht. Ich finde es ein wirklich groß. Meistens sind ja die deutschen Titel der Bücher wesentlich schlechter als die englischen, aber in dem Fall muss ich einfach sagen, Hut ab vor dem Übersetzer, Pessimisten küsst man nicht, ist einfach ein großartiger Titel. Ja. Und da macht Martin Seligman ein Riesentheoriekonzept auf über Optimismus, Pessimismus, erlernte Hilflosigkeit, wie man rauskommt und so weiter und so fort. Und in dem Buch ist auch ein Test drin. Und mit dem Test kannst du anhand von drei Seiten Fragen, die du beantwortest, feststellen, ob du halt eher optimistisch oder pessimistisch denkst. Und ich habe diesen Test analysiert und habe aus dem Test dann letztendlich die Bausteine rausgezogen und daraus über ein Modeling diese drei Kniffs halt. Ich habe gemerkt, aha, die optimistischen Antworten unterscheiden sich so und so von den pessimistischen Antworten. Und habe es dann ins NLP übersetzt. Und die drei Sachen, die ich da rausgefunden habe, die Martin Seligman auch beschreibt, aber halt nicht so prominent als das Entscheidende, weil er macht das Konzept viel größer, ist zum einen die Timeline-Orientierung. Also die Optimisten gehen halt davon aus, gute Sachen halten an. Also wenn mir was Gutes passiert, das ist dann so quasi der Normalzustand und dann geht das so weiter. Und Pessimisten gehen immer davon aus, dass die guten Sachen ganz schnell zu Ende sind und dann kommen die schlechten Sachen wieder. Und das merkst du halt zum Beispiel an so einem Wort wie derzeit. Also wenn einer sagt, ja, im Augenblick geht's mir gut. Das ist natürlich, oh, der geht davon aus, das ist bald zu Ende. Ja. Wer ein Optimist würde sagen, mir geht's gut. Und wenn der Kranke sagt, ich bin halt momentan krank oder vorübergehend oder derzeit. Und daran, wie Leute da die Zeit einsetzen, was ist das Normale, was anhält und was ist die Unterbrechung davon? Das ist das erste von diesen drei Kennzeichen. Und natürlich kannst du das bei dir selber und bei anderen im Gespräch feststellen. Also eine Sache ist mal Vergangenheitsform und Gegenwartsform. Ich gebe ja also im Seminar mache ich dann mit den Leuten so, dass ich sie bitte, dass sie einige geglückte und einige missglückte Ereignisse aus ihrer Vergangenheit aufschreiben und die dann begründen. Und beim Optimisten wären die Begründungen für die angenehmen Sachen in der Vergangenheit wären in der Gegenwartsform geschrieben. Das heißt, der Optimist sagt, ich habe vor 10 Jahren die Prüfung bestanden, weil ich genial bin. Das heißt, obwohl das 10 Jahre her ist, sagt er, die Begründung gilt noch immer, weil ich war damals genial, ich bin heute genial. Und der Pessimist sagt halt, ich habe die Prüfung damals bestanden, weil damals die Fragen leicht waren. Also da wird es in die Vergangenheit gepackt. Und da ist natürlich schon so, dass vielleicht in der Firma, wenn es einen Kollegen gibt, der ist gut und der macht gute Leistung und der Chef sagt ihm immer, du bist gut und dann baut der Kollege Mist und sagt der Chef, ja, was ist mit Ihnen los? Sie waren doch sonst immer so gut. Und wenn das jetzt in die Vergangenheit gepackt wird, weißt du, jetzt in dem Punkt denkt der Chef nicht optimistisch, weil einmal einen Fehler gemacht, und jetzt ist es für den Chef vorbei. Der Chef könnte genauso gut sagen, was haben Sie denn da gemacht? Sie sind doch gut. Oder Sie sind doch sonst immer so gut. Aber er sagt, Sie waren doch sonst immer so gut. Da zeigt er in seinem Denken, vorbei. Tut mir leid. Ja. Das ist das eine von den dreien. Soll ich die anderen beiden auch gleich hinten dranhängen? Oder?
Gerne.
Ich habe Angst, dass ich in deinem Podcast die gesamte Gesprächszeit fülle.
Das ist okay. Das ist ja ein Interview.
Ich dachte, im Interview reden beide.
Ja, in dem Fall. Du hast da sehr viel Spannendes zu sagen. Von dem her überlasse ich dir das gerne und stelle dann Fragen.
Das zweite ist das, was wir im NLP die Chunk-Größe nennen oder bei Seligman heißt es den Geltungsbereich. Das heißt, Optimisten gehen davon aus, wenn irgendwas Positives passiert, wird das gesamte Leben beeinflussen. Also das strahlt aus überall hin. Während blöde Sachen, ja, die wirken halt einfach nur sehr begrenzt. Und das merkt man daran, wie allgemein oder wie spezifisch die Formulierungen sind. Also wenn ich zum Beispiel diese bestandene Prüfung begründe mit, ich bin einfach genial, ja, das kann ich in 1000 Bereichen meines Lebens sein. Ja. Das ist also das Zweite, wo du auch wieder merkst, was ist Vordergrund, was ist Hintergrund, was ist das Muster und was ist die Unterbrechung des Musters. Und das Dritte, das ist die Stelle, die normalerweise die größten Proteste im Seminar verursacht. Das ist die bei Friedmann sogenannte Personalisation. Da geht es um die Frage, ich oder nicht ich. Also wenn etwas Gutes passiert, dann bin ich die Ursache. Und wenn etwas nicht so Gutes passiert, dann ist irgendetwas anderes die Ursache. Und da drehen halt immer diese ganzen Leute, die auf den Erfolgstrip sind, drehen durch, weil bei denen ist es meistens so, dass egal was auf der ganzen Welt passiert, immer sind sie selber die Ursache. Sie sehen sich immer selbst als Ursache. Und da habe ich denen oft gesagt, lernt von kleinen Kindern, also vor allem denen, bevor die in die Schule gehen, weil da haben die 100% Optimismusstrategie drauf. Das ist mir immer aufgefallen, also auch Kinder in den ersten Schuljahren, wenn das Kind mit einer guten Mathe-Note nach Hause kommt, ist die Begründung, ich bin genial. Bei einer schlechten Mathe-Note hat der Lehrer schwere Fragen gestellt. Ja. Und komischerweise nervt das die Eltern. Eigentlich müsste man sagen, großartig, dein Kind kann Optimismusstrategie. Also das Kind stößt an eine Vase, fängt die Vase auf und sagt, ich bin ein toller Vasenfänger. Oder wenn die Vase runterfällt, die Vase stand doof. Ja, traumhaft. Darum geht's. Also, aber das ist, wie gesagt, der Punkt, wo es die längsten Diskussionen gibt. Ah, tue ich da nicht die Schuld von mir weisen? Mache ich da nicht andere schuldig? Tue ich mir nicht jede Entwicklungschance nehmen und so? Da können wir gerne ein bisschen drüber reden, aber ich wollte erstmal die drei Punkte jetzt benennen. Also, es ist die Zeitdauer, der Geltungsbereich und die Personalisation.
Also, das Spannende war, als mir gestern oder vorgestern kam, wo ich ein Buch gelesen habe, da kam es zum Beispiel auch mit der Personalisation, dass was unterscheidet gute, erfolgreiche Sportler von mittelmäßigen, dass die auch mit Erfolgen oder mit, wo sie erfolgreich waren und missglückten, ja, Wettkämpfen ganz anders umgehen. Also die sind, ja, wenn die sich erinnern an irgendeinen Sieg, dann sind sie voll im Ich in sich selber, können sich das vorstellen und ja, wenn es halt mal ein Misserfolg war, dann ja, ist es abgeschlossen und eher external. Fand ich auch spannend, dass sie im Endeffekt dann auch Optimisten sind.
Ja.
Was das hier bezieht.
Um da ein bisschen reinzugehen, also ich finde da zwei Sachen wichtig. Das eine ist, dass ich wirklich sehr davon abrate, Schuld zuzuweisen. Also wenn ein Kind kommt und sagt, der Mathelehrer ist schuld, da würde ich dann, glaube ich, mit dem Kind reden, weil da bin ich also auch auf Seiten von diesem klassischen Spruch, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Mhm. Also Schuld ist ein Gefühl, das schwächt eher. Ich würde deswegen empfehle ich, such die Ursache außerhalb, aber nicht die Schuld. Zwischen Schuld und Ursache gibt es ja einen großen Unterschied. Also ich kann gerne sagen, dass die Fragen schwer waren und dass die Fragen die Ursache sind, aber es ist was anderes, als zu sagen, der Lehrer hat mich sowieso auf dem Kieker. Mhm. Das ist Punkt eins. Also Schuld fände ich da kein gutes Konzept. Und das zweite ist, das ist eine Idee von Klaus Wippig, das war ein NLP-Trainer-Kollege, der hat in einem Buch mal geschrieben, so eine kybernetische Idee von Einflussbereich und Kontrollbereich. Mhm. Also er meinte, es gibt den engeren Bereich, das ist der Kontrollbereich, das sind Sachen, die wir kontrollieren können. Und ein größerer Bereich ist der Einflussbereich, das sind Sachen, die uns beeinflussen, aber wir können sie nicht kontrollieren. Und er bringt als Beispiel das Licht. Wenn die Sonne scheint, ist es hell, wenn sie nicht scheint, ist es dunkel. Das ist ein starker Einfluss und dann haben wir irgendwann Licht, also elektrisches Licht erfunden und jetzt können wir selbst bestimmen, wann es hell und dunkel ist. Mhm. So sagt er, ist menschliche Entwicklung im Grunde die Idee, wie kann ich meinen Kontrollbereich immer mehr in den Einflussbereich ausdehnen? Und dazu brauche ich halt Informationen. Das heißt, wenn ich dann, bleib in dem Beispiel, in der Prüfung eine schlechte Note habe, weil die Fragen schwer waren, dann konnte ich das in dem Augenblick nicht beeinflussen. Ich konnte es nicht kontrollieren, aber es hat mich beeinflusst. Mhm. Ich kann aber daraus für die Zukunft ableiten, wow, das ist eine Lernaufgabe, Lernchance, wie auch immer. Ich möchte lernen, künftig auch mit solchen schweren Fragen umzugehen. Das heißt, ich kann für die Zukunft, da kann ich was machen. Und ich glaube, ein Trick bei Optimismus ist halt, auch zu verstehen, das ist jetzt so, wie es jetzt ist. Also ich meine, nach dem Motto, das Kind ist im Brunnen gefallen. Ja. Jetzt im Nachhinein zu sagen, ach, hätte ich doch, ach, wir hätten doch, wäre es doch anders. Es ist aber nicht anders. Sondern wenn ich was lerne, dann für die Zukunft. Und selbst wenn einer kommt und ich hatte das mal, ja, ich bin durchgefallen, weil der Prüfer hatte an dem Tag schlechte Laune und wollte sich irgendwo abreagieren. Dass ich sage, ja, okay, glaube ich dir. Und wäre es nicht spannend zu lernen, auch mit schlechten, lauten Prüfern umzugehen? Das heißt, ich kann ja dann für die Zukunft mir daraus was generieren. Das ist optimistisches Denken zu sagen. Ja gut, dann ging es schief. Also eine von den Fragen in der Burns-Skala ist die Frage, die ist sehr spannend. Die ist formuliert, ich darf nicht immer wieder denselben Fehler machen. Und die finde ich hochspannend, die Frage. Weil ich glaube, das entscheidende Wort ist darf. Mhm. Und meine Meinung ist, ich darf den Fehler so oft machen, wie ich will, aber ich will nicht. Mhm. Also ich kann den Fehler einmal machen, dann lerne ich was draus, vielleicht noch ein zweites Mal zum Überprüfen, ob das wirklich schief geht. Und dann würde ich dann doch gern was draus lernen, um künftig halt zu besseren Ergebnissen zu kommen. Aber bitte, wer sollte mir verbieten, den Fehler auch fünfmal zu machen?
Ja.
Aber das ist so eine Stelle, da glaube ich, zeigt sich Optimismus, Pessimismus, dass man halt die Zukunft mit einbezieht. Und dass man, ich glaube, Pessimist wäre eher zu sagen, es ist einmal schiefgegangen, es wird weiter schiefgehen. Hm. Als halt ein Muster ist. Und der Optimist sagt, es ist einmal schiefgegangen, ich habe was draus gelernt, jetzt künftig läuft es besser.
Klingt für mich auch so ein bisschen, ich habe das Heft selbst in der Hand. Also ich kann mich verändern, mein Verhalten. Pessimismus, ich weiß nicht.
Ja, auch da muss ich jetzt als Trainer und Coach sagen, wenn du den Satz absolut setzt, dann wirst du wahrscheinlich ein sehr, sehr unglückliches Leben haben. Die beiden Extreme machen beide unglücklich. Also zu glauben, ich kann als Einzelner nichts tun, macht dich fürchterlich unglücklich. Aber auch zu glauben, dass du in einem so komplexen System wie unserer Gesellschaft, wo alles mit allem vernetzt ist, dass du als Einzelner gottgleich alles gestalten kannst, wie du möchtest, das wird auch nichts. Ich meine, ich kenne wirklich irgendwelche armen ESO-Würstchen, die jedes Mal, wenn sie keinen Parkplatz irgendwo in der Straße gefunden haben, steht sozusagen ihr ganzes Leben unter Gottes Urteil, weil wie habe ich es da wieder falsch visualisiert oder sowas in der Richtung. Mhm. Ich würde da auch sagen, wir sind wieder im Graubereich, mhm, und es geht darum, es gibt ja diesen einen, der Spruch ist fürchterlich kitschig, aber er stimmt leider. Dieses, ich habe den Autor jetzt vergessen, dieses Gebet. Gott gibt mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Gelassenheit, die Sachen hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, darum geht's. Dass du halt mitkriegst, in welchem Bereich kannst du was verändern, in welchem Bereich kannst du nichts verändern. Und optimistisch wäre für mich auch manche Sachen, die man merkt, oh, die kann ich jetzt nicht oder muss mit viel Aufwand ändern, dass ich die einfach halt annehme.
Das war der erste Teil des Interviews mit Ralf Stumpf zum Thema Optimisten. Schalte auch gerne in die nächste Folge rein, wo wir darüber sprechen, wer ein Optimist, wer ein Pessimist ist und von wem wir Optimismus lernen können. Wenn die Folge dir gefallen hat, teile sie auch gerne mit deinen Freunden und Bekannten, weil gemeinsam geht es noch viel leichter. Werde zum Macher und Regisseur deines Lebens.